Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Linda Zervakis.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Mehr als 600 Flüge sind heute wegen Warnstreiks an drei deutschen Flughäfen ausgefallen. Zehntausende Passagiere blieben am Boden. In Düsseldorf, Köln-Bonn und Stuttgart legte das Sicherheitspersonal die Arbeit nieder und folgte damit einem Aufruf der Gewerkschaft Verdi. Sie will höhere Stundenlöhne für die Beschäftigten und eine bundesweit einheitliche Bezahlung erreichen.
Arbeitskampf für mehr Lohn. An drei deutschen Flughäfen fordert das Sicherheitspersonal heute 20 Euro pro Stunde, bundesweit und bundeseinheitlich für alle. Seit Mitternacht streiken sie in Köln-Bonn, Stuttgart und Düsseldorf, auch für verbesserte Arbeitsbedingungen.
365 Tage im Jahr, ja, so gesehen 24-Stunden-Betrieb, Sonntage, Feiertage, Sommerurlaube sind hier ein Wunschtraum bei vielen. Ja.
Von uns wird die höchste Konzentration erwartet, dass ja und bloß keine gefährlichen oder verbotenen Gegenstände in eine Maschine eingebracht werden. Wie soll das aber passieren, wenn man hier eine Dauerbelastung hat, untergestellt ist, also Personalmangel ist?
Wer in der Flughafensicherheit arbeitet, verdient je nach Region unterschiedlich. Zwischen 14 und 17 Euro pro Stunde. Das muss mehr werden, sagt Verdi.
Hohe Arbeitsdichte, hohe Verantwortung, denn es geht ja darum, dass die Beschäftigten hier die Passagiere vor Terroranschlägen schützen und an 7 Tagen rund um die Uhr zur Verfügung stehen müssen.
Arbeitgeber halten die Streiks für völlig überzogen. Ihr Angebot, je nach Bundesland zwischen 2 und 6,4% mehr Lohn pro Jahr.
Sie müssen sehen, dass es sich um Anlernberufe handelt, bei denen eine 6- bis 8-wöchige Anlernzeit vorausgeht und dass diese heute schon besser bezahlt werden als manche soziale Berufe.
An den Flughäfen blieb das große Chaos aus. Allerdings, mehr als 600 Flüge wurden gestrichen. Viele Passagiere fühlten sich zwar informiert, mussten aber lange warten.
Ist natürlich blöd, dass wir betroffen werden, aber wir sehen das ganz locker und ich drücke den Menschen auf jeden Fall die Daumen, dass es bald mehr Geld gibt.
Um Mitternacht ist dieser Warnstreik vorbei. Am 23. Januar wird wieder verhandelt. Verdi schließt nicht aus, dass es bis dahin zu weiteren Warnstreiks kommen kann.
Der anhaltende Schneefall macht den Menschen vor allem in Süddeutschland und Österreich immer mehr zu schaffen. Wie gefährlich die Lage ist, zeigt der Tod eines 9-jährigen Jungen in Aying bei München. Er wurde von einem Baum erschlagen, der unter der Schneelast zusammenbrach. In Österreich sind tausende Haushalte ohne Strom. Immer mehr Gemeinden in den Alpen sind wegen der Schneemassen nicht mehr erreichbar.
Jetzt rückt sogar die Bundeswehr an, zum Beispiel in Buchenhöhe. Der auf 1000 Metern gelegene Ortsteil von Berchtesgaden ist nur noch mit Kettenfahrzeugen erreichbar. Die Soldaten übernehmen die Versorgung der 350 Bewohner und helfen auf Anfrage beim Abschaufeln der völlig überlasteten Dächer.
Der Schnee drückt jetzt mit einem Gewicht von bis zu 400 Kilogramm in den Höhenlagen auf die Dächer. Und hier sind zum Teil dringende Maßnahmen notwendig, um diese Dächer vom Schnee zu befreien.
Seit heute gilt für den Landkreis Traunstein der Katastrophenfall, ebenso für Teile des Landkreises Berchtesgaden. Hier hat der Bahnhof seinen Betrieb eingestellt. Die Dächer müssen mit Pfeilern abgestützt werden. Einsturzgefahr. In immer mehr bayerischen Landkreisen fällt morgen vorsorglich der Unterricht aus. Auf der A72 bei Plauen in Thüringen ging gar nichts mehr. In Richtung Bayern staute sich der Verkehr am Mittag auf einer Länge von 20 Kilometern. In Österreich ist das Bundesheer im Einsatz. Viele Berghänge auf der Nordseite der Alpen sind so stark zugeschneit, dass das Militär kontrollierte Lawinensprengungen vorbereitet. Ziel ist, gesperrte Straßen und Bahnstrecken wieder freizugeben. Viele Hotels in den österreichischen Skigebieten klagen über Stornierungen. Wirte und Liftbetreiber rechnen hier mit erheblichen Einbußen. Unterdessen sollen noch über 2000 Touristen in den Skiorten der Obersteiermark eingeschlossen sein. Die Ausnahmesituation hält an.
Zum anhaltenden Schneechaos sendet das Erste heute einen Brennpunkt gleich nach dieser Tagesschau. Der Innenausschuss des Bundestages hat sich heute mit dem groß angelegten Datendiebstahl bei Politikern und anderen Personen des öffentlichen Lebens beschäftigt. Befragt wurden Innenminister Seehofer und die Chefs der zuständigen Sicherheitsbehörden. Abgeordnete kritisierten unter anderem, dass das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik bekannt gewordene Einzelfälle nicht an das Bundeskriminalamt weitergeleitet habe.
Seine Behörde ist für die Sicherheit in deutschen Netzen zuständig, BSI-Chef Schönbohm. Gemeinsam mit BKA-Präsident Münch und Innenminister Seehofer stellte er sich heute den Fragen der Abgeordneten zum Datendiebstahl. Warum etwa haben die Behörden nach den bekannten Einzelfällen aus dem Jahr 2018 nicht schon früher gehandelt? Der Innenminister will nachjustieren.
Ich glaube, wir sollten uns anstrengen, zu überlegen, können wir ein Programm entwickeln, das bei solchen vermeintlichen Einzelfällen auch checkt, ob dahinter ein System steht. Das verstehe ich unter Frühwarnprogramm.
Die FDP glaubt, dass sich die Sicherheitsbehörden insgesamt besser aufstellen müssen. Bisher arbeite jeder für sich.
Die Kommunikation gerade zwischen den Polizeibehörden der Länder, die oftmals ja zuständig sind in diesen Bereichen, muss stark verbessert sein. Das ist Aufgabe, besser zusammenzuarbeiten. Das ist Aufgabe des federführenden Bundesministers, das zu organisieren.
Neue Details zum Fall gab es wenige. So ist etwa weiter unklar, wo der Hacker welche Passworte abgegriffen hat.
Die Frage nach dem möglichen Datenkauf oder Erwerb im Darknet, auch die ist nicht geklärt. Natürlich muss dort ermittelt werden. Aber genau das ist ja die Frage, ob es Hintermänner gab, ob es Mitwässer, ob es Helfer gab.
Auch über die Motive des Täters erhoffen sich die Abgeordneten weitere Aufklärung.
Aus diesem Haus im hessischen Homberg-Ohm hat der Hacker, der sich Orbit nannte, seinen Angriff offenbar durchgeführt. Hinter dem Pseudonym soll der Schüler Johannes S. stehen. Er hat die Tat inzwischen gestanden. Der entscheidende Hinweis kam vom 19-jährigen Jan Schürlein. Dies bestätigen Sicherheitsbehörden. Über Jahre stand Schürlein mit Orbit in Chatkontakt. Das Motiv des Hackers, er wollte Politikern und Prominenten, die sich gegen rechts einsetzen, schaden.
Er ist auf jeden Fall ein bisschen rechtsorientiert, muss man auf jeden Fall sagen. Rechtsextrem auf keinen Fall, würde ich jetzt mal direkt sagen. Es wurde sich abgrundtief negativ über Flüchtlinge geäußert, sowas gehört nicht nach Deutschland. Genauso natürlich auch negativ zum Islam. Eine negative Einstellung, ne, dass das ja alles Terroristen seien.
Johannes S. soll seine Opfer auch in der realen Welt ausspioniert haben, erzählt Schürlein im Interview mit dem ARD-Politikmagazin Kontraste.
Er ist teilweise zu den Häusern und Privatadressen hingefahren, um sich vor Ort ein Bild zu machen. Ich weiß, dass er in Köln bei Böhmermann vor Ort war und auch bei anderen YouTubern damals in der Vergangenheit vom Haus gestanden ist. Da habe ich Bilder von gesehen, vom Briefkasten und auch von der Haustür.
Anfang Oktober 2016 bekam der Hacker schon einmal Besuch von der Polizei. Damals chattete er gerade mit Jan Schürlein. Als Schürlein das jetzt den Ermittlern erzählte, konnten sie den Hacker identifizieren.
Mehr zum Datendiebstahl und den Hintergründen in der Sendung Kontraste heute um 22.15 Uhr. Der unterlegene Kandidat für den CDU-Vorsitz Merz engagiert sich künftig als Wirtschafts- und Finanzexperte in der Partei. Das teilte CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer heute in Berlin mit. Merz werde die CDU außerdem zur Zukunft der transatlantischen Beziehungen beraten und sich an der Erarbeitung des neuen Grundsatzprogramms beteiligen. Bundeskanzlerin Merkel ist nach Griechenland gereist, zum ersten Mal seit dem offiziellen Ende des Euro-Rettungsprogramms. In Gesprächen mit Ministerpräsident Tsipras soll es neben der Schuldenkrise unter anderem um die Flüchtlingspolitik gehen. Griechenland hat das Euro-Hilfsprogramm ESM im vergangenen August offiziell verlassen. Das Wirtschaftswachstum hat zugelegt, allerdings ist der Schuldenberg weiterhin hoch, ebenso die Arbeitslosigkeit.
Grün ist die Hoffnung. Die Farbe ihres Blazers könnte eine Botschaft sein. Seit ihrem letzten Besuch 2014 hat Griechenland harte Sparmaßnahmen ertragen müssen. Ein Ende der Krise ist nicht in Sicht. Dennoch, nach einem fast zweistündigen Treffen gibt sich der griechische Ministerpräsident Tsipras sehr zufrieden. Griechenland sei Teil der Lösung und nicht mehr das europäische Problem. Griechenland hat wieder positives Wachstum, ist Europameister im Kampf gegen die Arbeitslosigkeit, aber auch Meister darin, Reformen umzusetzen. Reformen, die inzwischen von der Gesellschaft akzeptiert werden. Auch der seit 27 Jahren existierende Namensstreit zwischen Griechenland und Mazedonien war Thema. Dass Tsipras eine Einigung mit dem Nachbarn erreicht hat, begrüßt Merkel sehr.
Ich halte diesen Schritt, den Alexis Tsipras gemacht hat als griechischer Ministerpräsident, für einen entscheidenden Schritt, von dem nicht nur Griechenland und Nordmazedonien profitieren werden, sondern von dem auch ganz Europa profitieren wird und unsere gemeinsamen Werte.
Morgen will Merkel den Vorsitzenden der Schwesterpartei treffen, der wiederum das Abkommen mit Mazedonien strikt ablehnt. Der einst linksradikale Tsipras bekommt Wahlkampfhilfe aus Deutschland und zwar von Merkel. Die beiden können nämlich mittlerweile gut miteinander. Ihr Lob für seine Politik der vergangenen Jahre kommt für Tsipras zu einem entscheidenden Zeitpunkt. Seine Regierungskoalition droht gerade zu scheitern. Und Neuwahlen in den kommenden Monaten halten viele hier für sehr realistisch.
Im Kongo droht nach den jüngsten Präsidentenwahlen ein neuer Machtkampf. Der Oppositionskandidat Tshisekedi war überraschend zum Sieger erklärt worden. Am Wahlergebnis gibt es aber Zweifel. Tshisekedi wurde von seinen Anhängern in der Nacht begeistert gefeiert. Sein Rivale auf Seiten der Opposition, Fayulu, sprach hingegen von Betrug. Auch Wahlbeobachter der katholischen Kirche bezweifeln das Ergebnis. Die UN riefen dazu auf, den Streit friedlich beizulegen.
Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat bei einem Treffen mit Chinas Staatschef Xi Zugeständnisse im Streit um Nordkoreas Atomprogramm angekündigt. Das berichten chinesische Staatsmedien. Kim Jong-un war nach Peking gereist, um seine Strategie gegenüber den USA mit Xi zu besprechen. Hintergrund ist ein zweites geplantes Treffen zwischen Kim und US-Präsident Trump.
Rumänien hat mit einem offiziellen Festakt die Übernahme der EU-Ratspräsidentschaft gefeiert. Aufgabe der Regierung in Bukarest ist es nun, Beratungen der Mitgliedsländer zu koordinieren. Dabei stehen Themen wie der Brexit und die Europawahl an. In Brüssel hatte es im Vorfeld Zweifel gegeben, ob das Land der Aufgabe gewachsen ist. Rumäniens politische Führung ist tief gespalten im Streit über eine Justizreform und die Korruption.
Offizieller Willkommensgruß für die EU-Kommission am Siegesplatz in Bukarest. Die Projektion aus rumänischen Nationalfarben und EU-Flagge kann kaum darüber hinwegtäuschen, wie heftig der politische Streit um eine Justizreform und ein geplantes Amnestiegesetz für korrupte Politiker das Land inzwischen lähmt. Bis heute war nicht klar, wer die EU-Kommission empfängt. Regierungschefin Dankschila und Präsident Ioannis stritten sogar darüber. Kommissionschef Juncker sprach das Thema bei seiner Ankunft nicht direkt an. Er erklärte aber im Vorfeld, dass Rumänien zwar technisch gut vorbereitet sei, aber die Regierung in Bukarest noch nicht in vollem Umfang begriffen hätte, was es bedeutet, den Vorsitz über die EU-Länder zu führen. Die Demonstranten vor dem Athenäum, dem Veranstaltungsort, sehen die Demokratie in Gefahr. Sie bezweifeln, dass Rumänien im Bereich Justiz noch europäische Werte vertritt. Alles nur, weil der Chef der regierenden PSD, Liviu Dragnea, mit einem Bein im Gefängnis steht. Er kann nach einer Verurteilung wegen Wahlfälschung kein Regierungsamt übernehmen, gilt aber als der starke Mann Rumäniens. Präsident Ioannis sieht das Land deshalb von einem Kriminellen gesteuert und völlig unvorbereitet für den EU-Ratsvorsitz. Nach Ungarn und Polen könnte Rumänien der dritte Problemfall der EU beim Thema Rechtsstaatlichkeit werden. Noch dazu stehen der Brexit und die Europawahl während des rumänischen Ratsvorsitzes an. Keine guten Aussichten für neue Ideen und neue Lösungen auf europäischer Ebene in den kommenden 6 Monaten.
Deutschland hat das Eröffnungsspiel der Handball-Weltmeisterschaft gegen Korea mit 30-19 gewonnen. Vor der Begegnung in Berlin war die WM im Beisein von Bundespräsident Steinmeier eröffnet worden. Die Endrunde findet in Deutschland und in Dänemark statt. Das Spiel gegen Korea war historisch. Der Gegner trat erstmals mit Spielern aus Süd- und Nordkorea an.
Hand in Hand bei einem Volkslied anstatt einer Nationalhymne. Die Mannschaft des sogenannten Vereinten Koreas mit Spielern aus dem Norden und Süden. Das Bild dieser Weltmeisterschaft bereits vor Anwurf des Auftaktspiels. 13.500 Zuschauer in der Arena am Ostbahnhof sehen das erste Tor der deutschen Mannschaft durch Patrick Wiencheck nach Anspiel von Martin Strobel. Das 1:1 nach zwischenzeitlicher Führung Koreas. Hektisch geht es zu. Die Koreaner mit bisweilen überhartem Einsatz. Die frühe rote Karte für Kim nach Foul am Torschützen zum 7:2 Steffen Faeth. Zur Halbzeit führt das DHB-Team auch wegen einer guten Torwartleistung von Andreas Wolf mit 17:10. In der zweiten Halbzeit wechselt Bundestrainer Christian Prokop ordentlich durch. Die Partie erinnert mehr und mehr an ein Trainingsspiel. Am Ende gelingt der deutschen Mannschaft ein ungefährdeter 30:19 Sieg. Am kommenden Samstag steht in Berlin das zweite Vorrundenspiel an. Gegner ist Brasilien.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 11. Januar.
Ein Tiefausläufer überquert uns mit Regen und Schnee. Dahinter fließt mildere Luft nach Deutschland.
Heute Nacht breiten sich von Nordwesten Niederschläge aus. Die Schneefälle in Alpnähe lassen dagegen nach und dort beginnt der Tag mancherorts freundlich. Sonst teils Regen, teils Schnee, der in der Mitte in Regen übergeht und teilweise gefriert. Während der Schnee den Süden erreicht, lockert es im Norden später gebietsweise auf. An der Nordsee heute Nacht bis 4, im Südosten bis minus 12 Grad. Morgen in der Nordwesthälfte 1 bis 8, sonst 0 bis minus 5 Grad. Am Samstag fällt zeitweise Regen, im Südosten sowie auf den Bergen zum Teil Schnee. Am Sonntag windiges Regenwetter, die Schneefallgrenze steigt vorübergehend auf 1000 Meter. Am Montag wechselhaft und in der Nordosthälfte noch windig, an den Alpen gibt's wieder ergiebige Schneefälle.
Um 22.45 Uhr meldet sich Pina Atalay mit diesen Tagesthemen. Raus aus der Armut, kann die Kindergrundsicherung dabei helfen? Und der ARD-Deutschland-Trend zur Frage, wie sich die Bürger vor Datenmissbrauch schützen.